Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Corbinian Kohler. Unternehmer, Visionär, Gastgeber mit Herz, Familien, Mensch und leidenschaftlicher Sportler. Corbinian ist Inhaber der Bachmeier-Weissach Group, zu der nicht nur das traditionsreiche Hotel am Tegernsee gehört, sondern auch Restaurants, Chalets und seit kurzem sogar die Gallery Coco. Ein Ort für Kunst, Kultur und Begegnung. Was viele nicht wissen, hinter all dem steht nicht nur ein Unternehmer mit Ideen, sondern ein Mensch mit Haltung. Einer, der seine Energie und seinen Erfolg immer wieder neu ausrichtet. Zwischen Familie, Führung, Gesundheit und Sinn. Vor gut einem Jahr kam Corbinian zu mir mit einem klaren Ziel, den Ironman Barcelona zu finishen. Und aus diesem sportlichen Ziel ist weit mehr entstanden. Eine Reise, die ihn körperlich, mental und persönlich geprägt hat. Wir sprechen heute über genau diese Reise, über Mut und Grenzen, über Balance und Belastbarkeit, über das Gastgebersein im Beruf, in der Familie und im eigenen Leben. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit einem Menschen, der zeigt, dass wahre Stärke nicht im Mehr, sondern im Bewusstsein liegt. Ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Super, du Corbinian, mich freut's brutal, dass du heute da bist und dass du dir in deinem sehr intensiven Alltag Zeit genommen hast. Frage vorab, wie geht's dann heute?
Mir geht's gut. Der Ironman in Barcelona ist ja jetzt über einen Monat her, aber da ging es mir ja sehr schnell wieder gut. Aber ich habe mir nur leider danach gleich Wiesengrippen geholt, ohne auf der Wiesen gewesen zu sein. Das war ein bisschen ein zähes Luder, aber jetzt allmählich bin ich los.
Geht's wieder?
Ja.
Ja, aber wir haben es vorher im Vorgespräch gerade gehabt, gell? Da hat es einige erwischen. Ich hätte jetzt sogar noch gesagt, wahrscheinlich hast du es im Flieger aufgeschnappt, aber ihr seid mit dem Auto gefahren.
Wir sind im Auto gefahren. Nein, das war von irgendjemand, schätze ich mal, der auf der Wiesn war. Bei uns in den Betrieben war auch ein Tsunami von Krankheitswellen. Insofern ist es scheinbar auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen.
Ja, gut, aber nach dem Ironman natürlich, gell, da steht halt Tür und Tor offen. Da bist dann eine Zeit lang mal ein bisschen K.O.
Ja, das sagen viele, wobei ich dank deines guten Trainings, muss ich wirklich sagen, nach 3 Tagen mich wirklich wieder super fit gefühlt habe.
Ja, bist schon einigermaßen angekommen nach dem Ironman? Also hast du schon einigermaßen verarbeitet für die?
Ja, den Event selber habe ich verarbeitet, aber ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen, weil vorher hatte mein Tag durch dieses intensive Sportmachen eine gewisse Struktur.
Ja.
Und nachdem ich mich hier im Hotel so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rausgezogen habe, hat mir diese Struktur ganz gut getan. Mhm. Und die habe ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein, mir ist es auch nicht ganz langweilig, weil sozusagen die anderen Dinge, die es bei solchen Betrieben zu tun gibt, auch noch vorhanden sind und durchaus raumfüllend sind. Aber diese spezielle Sportstruktur, die ich auch da durch dein Training gehabt habe, die vermisse ich ein bisschen.
Ja. Auf den Sport, spare da gerne ein bisschen eingehen, weil du hast das gerade angesprochen, du hast einigermaßen viel zu tun, unter anderem mit den Hotels. Du bist ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Mich da wirklich mal interessieren, wie hat denn das angefangen gewesen, das eigentlich so gekommen, dass die das so gejuckt hat irgendwie, dass du gemerkt hast, na, das ist was dir taugt, das ist ein Lebensstil, der passt. Und wie bist du also dazu gekommen, zu dem Unternehmertum?
Also zuerst muss ich das mal relativieren. Sehr, sehr erfolgreich ist immer relativ. Also
dann sage ich es aus meinem Blickwinkel.
Man schaut ja dann immer sozusagen nach vorne und nach oben und dann muss ich neidvoll anerkennen, was für tolle andere Unternehmer es gibt und dann fühle ich mich selber immer ganz klein. Ich war eigentlich immer schon so ein bisschen unternehmerisch unterwegs, schon als Kind. Ich glaube, das wird einem auch ein bisschen in die Wiege gelegt, wenn du selber aus dem Unternehmerhaushalt kommst. Mhm. Dann ist dieses Unternehmertum zumindest nichts Fremdes. Und ich kann mich erinnern, als Kind und als Jugendlicher habe ich dann alte Radl und alte Mofas, die eigentlich schrottreif waren, kauft und habe die wieder hergekriegt und wieder zusammenbastelt und neu lackiert und dann für mehr wieder verkauft. Oder ich wollte eigentlich immer Schreiner werden und da habe ich halt für die Freunde der Familie habe ich dann, die waren immer sehr nett und haben mir dann kleine Schreineraufträge gegeben, mal für ein Regal oder für einen einfachen Tisch oder einen einfachen Hocker. Und das habe ich dann gemacht. Und so hat sich das eigentlich immer durchgezogen, dass ich immer irgendwie so ein bisschen wheelen und dealen war, wie man so schön sagt. Und dann war ich im Studium. Da habe ich relativ viel für meinen Vater gearbeitet und war im Verkauf tätig und durfte auch ins Ausland reisen für meinen Vater. Mein Vater hatte eine Papierfabrik, Gmundpapier, die heute mein Bruder sehr erfolgreich führt. Und da war ich sozusagen auch sozusagen im Auftrag meines Vaters unternehmerisch tätig. Und so ging es dann weiter. Gab es dann verschiedene Stationen, wo ich was gemacht habe. Und eine ganz amüsante Station war auch nach dem Studium wie nach Paris. Eigentlich sollte ich dort nur ein Semester an der Sorbonne den sogenannten Cours de Civilisation Française machen. Klingt wahnsinnig toll, ist in Wirklichkeit nur ein besserer Sprachkurs. Und dann hat einer meiner Kunden, die ich schon hatte, als ich für meinen Vater verkauft habe, das war ein Hersteller von Papier- und Plastiktragetaschen, also für luxuriöse Einkaufsgüter. Der hat mir eine Preisliste und ein paar Tüten unter den Arm geklemmt und hat gesagt, hier, Kohle, probieren Sie doch mal, was da in Paris machen können. Ihr habt zwar eine Verkaufsorganisation, aber die taugen nichts, machen Sie doch mal. Und dann bin ich mit meinem gelben Golf mit Miesbacher Kennzeichen durch Paris gefahren und habe die Charles Jourdan und Yves Saint Laurent von Frankreich besucht und habe auch tatsächlich ganz gut verkauft. Und das war sozusagen mein erstes wirkliches Unternehmen, was ich dann auch hinterher verkauft habe.
Ja, Wahnsinn. Wie ging es dann in die Richtung, dass es Richtung Hotellerie geht?
Das war ja, Klammer auf, leider, Klammer zu, relativ spät, also vor 15 Jahren. Ich sage deswegen leider, weil das schon so ein bisschen mein Ding ist. Also da fühle ich mich wirklich wohl und es macht mir Spaß und es interessiert mich. Es spricht auch ein paar Eigenschaften von mir an, die dort zur Geltung kommen können. Und darum hätte ich ganz gerne, wäre ich schon früher in diese Branche reinkommen. Aber nach Paris habe ich 10 Jahre lang die Papierfabrik zusammen mit meinem Bruder geführt. Und mein Bruder ist ein fantastischer Papiermensch. Ich würde sagen, der ist der größte Papierdesigner, den es überhaupt auf der Welt gibt. Aber er ist auch ein guter Kaufmann, was diese Papierfabrik angeht. Und ich hatte mich schon früh für Immobilien interessiert und habe schon nebenher angefangen, Immobilien zu kaufen und zu entwickeln und zu restrukturieren, sodass wir irgendwann mal gesagt haben, dass er die Papierfabrik ganz übernimmt und ich rausgehe und mein eigenes Ding mache. Und dann habe ich eben mehrere Immobilien entwickelt, sowohl Wohn- als auch Gewerbe- oder auch Industrieimmobilien. Und dann kam irgendwann mal das Bachmann Weissach daher. Es war 2008 der erste Kontakt. Und da muss man dran denken, das war kurz nach der Lehman Brothers Pleite. Da war die Welt am Abgrund. Also da waren, ich habe den Bankerfreunde, die haben sich nicht nur Gold, sondern Whisky gekauft als Zahlungsmittel, weil sie gesagt haben, Geld wird bald nichts mehr wert sein. Aha. Und das vergisst man manchmal, wie dramatisch damals die Lage war. Ja. Und in dieser Zeit habe ich irgendwann mit der Prüfung gekauft, habe ich dann 2010, das Bachmann Weissach. Dadurch konnte ich es auch zu recht vernünftigen Konditionen kaufen und habe mich auf diese wilde Hotelreise eingelassen.
Ja, wilde Hotelreise, da ist ja einiges dann an oder nach gekommen, gell? Nach dem Bachmeier Weissach, da kommt ja jetzt einiges dazu. Was ich total spannend finde und worauf ich heute eigentlich auch echt eigene hat, und du hast es gerade angesprochen, weil es einige Stärken von dir auch trifft, die Hotellerie. Was mir aufgefallen ist, du bist ein unglaublich toller Gastgeber. Also nicht nur du, sondern deine ganze Family. Also mir ist es in dem Fall aufgefallen, egal ob ich jetzt bei euch daheim privat war oder ob wir ins Tegernsee fantastisch gängen mit unserer Gloren oder ob wir im Bachmeier Weissach sind oder wo auch immer du da bist, man fühlt sich sofort wohl und aufgenommen und das sehr, sehr herzlich. Ist das sowas, was dir irgendwie, was zu den Stärken dann dazukommt?
Also ich würde sagen, ich bin ein Menschenmensch und ein Menschenfreund. Also ich mag grundsätzlich Menschen, auch wenn ich gerne auch mal allein bin. Aber ich mag Menschen. Ich mag sie sowohl auf der Mitarbeiterseite, Kolleginnen und Kollegen, als auch auf der Gastseite. Und das, glaube ich, musst du mitbringen in der Branche. Du musst Menschen mögen und es muss dir eine Freude machen, die Menschen glücklich zu machen. Mhm. Wenn du sozusagen da eine gewisse Eitelkeit hast und sagst, also wenn ich diene und Dienstleistungen erbringe, dann bringe ich mich in der Hierarchie unter den anderen und das mag ich nicht, dann bist du wahrscheinlich falsch aufgehoben in der Branche. Ich liebe das ja, ich komme nicht mehr dazu, ich kann es eigentlich nahezu nicht mehr machen, aber ich liebe das, am Gast zu sein. Am liebsten würde ich den ganzen Tag in der Lobby stehen, wo es richtig wurlt und den Leuten das Auto parken und die Koffer abnehmen und denen erzählen, wo das Bar ist und die ganze fantastisch erklären und so. Das wäre für mich eigentlich das Schönste. Und dieses Dienen, Dienstleistung zu machen, das ist für mich gar nichts, wo ich mich herabsetze, sondern im Gegenteil, das ist etwas, wo ich einen persönlichen Wert rausziehe.
Ist das was, was schon immer irgendwie da war, was dir schon irgendwie gegeben war oder was sie entwickelt hat?
Also ich komme aus einem Haushalt, wo wir auch immer Gäste hatten, sowohl Abendessensgäste als auch, es war auch sehr prägend für mich, viele ausländische Jugendliche in unserem Alter, im Alter meiner Brüder und mir, die dann mehrere Wochen bei uns gewohnt haben, so als Austausch. Und wir waren dann auch dort in Frankreich oder England, wo es halt war. Und wenn du aus einem Haushalt kommst, wo immer eine offene Tür ist und wo man da Freude dran hat, wenn die Leute kommen und wenn die gut bewirtet werden. Und meine Mutter war fantastische Gastgeberin und auch mein Vater mochte das gern, wenn die Leute da sind. Dann wächst du einfach damit auf und dann ist es nichts Komisches für dich, sondern dann ist es schön. Es gibt ja Leute, da darfst du nicht hin, wenn du nicht vorher angemeldet bist und das nochmal bestätigt wurde schriftlich und so weiter und mittags sowieso nicht und so. Muss man auch akzeptieren, jeder ist anders, aber wir mögen es, wir lieben es auch, wenn jemand einfach mal so unangemeldet einfach vorbeischaut und sagt, kriege ich einen Kaffee, dann ratscht man. Also der wenn du aus so einem Haushalt kommst, dann hast du das Gen natürlich auch eher in dir.
Ja, das ist wirklich was, das fand ich total schön, über das ganze Jahr zu beobachten, weil das, egal wo man auf, und ich sage jetzt bewusst auf euch trifft, also auf die ganze Familie, man sich sofort irgendwie herzlich willkommen fühlt. Und das fand ich, das wollte ich da heute auch unbedingt mal sagen, weil das, finde ich, trifft man dann doch relativ selten an.
Und die Suse, muss man dazu sagen, ist nicht nur eine fantastische Köchin, sondern sie ist auch eine wirklich gute Gastgeberin. Und auch die Kinder, selbst die Kinder, die mögen das und die laden selber ein und machen es dann schön und decken den Tisch für ihre Gäste und so. Das ist eigentlich ganz schön zu beobachten.
Ja. Du hast gerade die Suse angesprochen, deine wundervolle Frau. Eine sehr tolle Künstlerin auch. Ihr habt ja im Bachmeier Weissach jetzt auch die Gallery Coco eröffnet. Da durfte man mit dabei sein. Das war ein sehr, sehr, sehr tolles Event. Wo kommt denn dieses Interesse an der Kunst her bei dir? Also du hast ja auch schon, ich meine, ne, Schreinerei und sowas hat ja auch schon im Entferntesten irgendwo was mit Kunst zu tun. Also je nachdem, Kunstschreiner bist. Ja, genau. aber ist das auch schon was immer irgendwie da war? Oder?
Also wenn du als Sohn eines Feinstpapierherstellers aufwächst, dann hast du von Haus aus schon gewisse Berührungspunkte, weil dann wird mal ein Buch aus unserem Papier gemacht über Matisse und dann ist dieses Buch über Matisse über Monate immer ein zentraler Punkt im Haushalt. Oder dann werden von irgendwelchen Künstlern Reproduktionen gemacht, die man dann kennenlernt, die Künstler oder derlei Dinge. Also da war wahrscheinlich schon mal der erste Ursprung an Kontakt zur Kunst. Und dann, als ich in Paris gelebt habe, bin ich so reingerutscht in ein Künstlermilieu von Pariser Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich dann so ein bisschen abhing. Und dann habe ich damals schon von uns, wenn ich mit meinem gelben Golf wieder heimgefahren bin, dann habe ich den Kofferraum voller Papier gemacht und bin dann in Paris zu den Künstlern und habe dann Papier gegen Kunst getauscht. Und habe dann schon die ersten paar, mal so ein paar Blätter, ein paar Drucke, ein paar Skizzen über diesen Weg in Anführungsstrichen erwerben können. Und das habe ich ja immer so gehabt. Wobei ich muss schon sagen, dass die Suse mich dann so richtig in das Thema rangeführt hat. Sie ist ja eine, sie hat bei diesem Markus Lüpertz, das ist so einer der Top 10 Künstler in Deutschland wahrscheinlich von den zeitgenössischen, hat sie die Meisterschule gemacht und ist auch ohnehin sehr kunstbeflissen. Deine Frau ja auch, deine Frau ist ja sogar Kunsthistorikerin, das ist nochmal eine ganz andere Liga als wir. Und das hat es dann sozusagen nochmal aktiviert und aufgeflammt bei mir. Und nachdem Suse ihre Bilder bei uns im Hotel häufig ausstellt und darüber sehr gut verkauft und wir vorher schon mal 3 Einzelausstellungen mit anderen Künstlern gemacht haben, habe ich gemerkt, hoppla, wir haben ja da eigentlich ein tolles Publikum. Wir haben ja 70.000 bis 80.000 Gäste im Bachmeer-Weissach. Und das sind ja überwiegend gut bis sehr gut situierte Menschen. Und dann musste ich sowieso die Gänge und die Treppenhäuser alle neu machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die auf Galerieniveau. Das hat mit Farben, mit Hängungen, mit Beleuchtung und solchen Dingen zu tun. Und habe dann Gallery Coco, Coco ist mein Spitzname, Corbinian Cola Coco, und habe dann die Gallery Coco gegründet. Habe einen Kurator, Peter Hansen, der das zusammengestellt hat. Und sind eigentlich ganz froh. Wir haben jetzt 19 Künstler gehabt bei dieser ersten Ausstellung mit 190 Positionen, wie die Kunsthändler ja sagen. Also man darf ja nicht sagen Beutel, sondern das sind Positionen. wir haben schon sehr ordentlich auch verkauft schon.
Ja, super. Also ich konnte es nur jedem empfehlen, wer mal in der Nähe ist am Degernsee, unbedingt mal vorbeischauen.
Das ja, ist kann man auch einfach reingehen, an der Rezeption sagen, ich möchte die Galerie anschauen, das ist kein Problem.
Und vor allem auch wirklich unterschiedliche Stile, also es ist für jeden was dabei. Also wir sind jetzt das zweite Mal auch durchgegangen. Es ist wirklich, es ist jetzt mal schön. Das ist das erste Mal leider allein, weil dort Marie quasi zur Leni musste. Das zweite Mal dann gemeinsam, bis wir dann gemeinsam abdüsen mussten, aber wirklich, also konntest nur jedem empfehlen. Was bedeutet denn dir Ästhetik, Inspiration und Kultur so im Alltag? Also wie wichtig ist dir das?
Aus beruflicher Sicht ist es essentiell, weil alles, was mit Gestaltung zu tun hat, das sei es jetzt Architektur, Innenarchitektur, Grafikdesign, Produktdesign, Sound, Gerüche, Kleidung, all das sind Dinge, die ganz wesentliche Bausteine in unseren Hotelkonzeptionen sind und Restaurantkonzeptionen sind. Und ich bin von klein auf natürlich auch durch diese Feinstpapierfabrik, wo wir einfach grafische Papiere für die grafische Industrie gemacht haben und wo wir unsere Hauptzielgruppe sind, also wir, sage ich, in dieser Papierfabrik, Hauptzielgruppe sind, ist die Designwelt. Und drum bin ich da aufgewachsen in diesem Milieu. Und drum ist es für mich von hoher Bedeutung.
Hat es aber was dann mit dem Erfolg auch zu tun, dass du das einfach schon mitgebracht hast, dass du das in gewisser Art und Weise einfach, dass dir das schon in den Genen liegt, so ungefähr?
Das ist natürlich nicht messbar, aber ich glaube schon, dass du gehst ja in ein Hotel nicht zum Essen, Trinken, Schlafen. Das ist sozusagen der vordergründige, das ist der Primärnutzen. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr der Grund, warum du jetzt irgendwo hinfährst, weil das kriegst du ja überall auch in sehr guter Qualität. Sondern du gehst ja gerade in so ein Resort wie unseres oder auch in die anderen Betriebe, gehst du ja rein, weil du ein Erlebnis willst. Und da spielt natürlich die Gestaltung, die Ästhetik auch eine große Rolle.
Ja. Erlebnis ist ein gutes Wort, gell? Du hast ja jetzt auch ein sehr intensives Erlebnis gehabt mit dem Ironman. Und deswegen lade ich gerne den Switch mal so ein bisschen zum sportlichen Corbinian schaffen. Sport oder Bewegung ist ja auch schon immer irgendwie ein wichtiger Teil in deinem Leben. Du hast mir mal erzählt, du hast gesurft, eine große Leidenschaft von dir ist, dass du gerne in den Berg gehst. Hast du das auch schon immer gehabt, so diesen Drang irgendwie zur Bewegung, oder hat sich das auch irgendwie mit der Zeit so entwickelt? War das schon was immer da war bei dir?
Ja, würde ich schon sagen, dass es immer da war. Ich habe mich nie, außer zeitlang beim Windsurfen, aber ich habe mich nie so richtig auf eine Sache spezialisiert, mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt. Aber ich war immer in Bewegung. Wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu dir nicht nennenswert, aber sag mal, ich war schon in Bewegung, war immer beim Joggen, war beim Skifahren, Tennis, was man jetzt so alles macht. Aber ich glaube, so richtig entwickelt habe ich es dann zum Beispiel bei Dingen wie den Jakobs. Ich bin halt mal den Jakobsweg gegangen. Und das ist war was ganz Tolles. Das habe ich sozusagen auch aus Ausgleich gemacht. Ich habe damals schwierige Situationen gehabt, bin aus der Papierfabrik raus. Mein Vater war gerade gestorben. Also ein starker Umbruch in meinem Leben. Und ich habe gewusst, das muss ich jetzt irgendwie verarbeiten. Und dann überlegt, entweder ich gehe jetzt in der Schweigekloster, was ich auch in Erwägung gezogen habe, oder ich gehe jetzt diesen Jakobsweg im Januar. Und dann bin ich den gegangen. Und ich kann sagen, in Nordspanien im Januar, da ist nicht viel los. Ja, da hast du gar keine Wahl, als dich mit dir selber zu beschäftigen. Ja. Was echt cool war, also da bist du ja wochenlang unterwegs, oder ich bin mal vom Tegernsee zum Gardasee gelaufen. Das war auch eine kleine Umbruchsituation in meinem Leben. Also gegangen über die Berge. Und dann habe ich irgendwann mal den New York Marathon gemacht und so. Also so auf diesem Level war ich immer unterwegs.
Hast du diese langen Wege zu Fuß, hast du die dann immer allein gemacht?
Ja, da bin ich dann, so sehr ich Menschen mag, ich brauche aber dringend auch Phasen, wo ich allein bin.
Das verstehe. Hilft dir das dann wirklich auch, um zu reflektieren? Also das heißt, du setzt dich einfach mit dir auseinander, mit derjenigen Situation, wo du gerade bist, und kommst einfach im Endeffekt wieder bei dir.
Ja, und ich führe dann auch zum Teil Tagebuch Ja, also gerade bei dem Jakobsweg, da drehst du dann auch, das sagen dir auch, wenn du so Bücher liest, die berichten über diese Erfahrung des Jakobswegs, die sagen das dann auch, dann fängst du manchmal an zu heulen, manchmal fängst du an, über dir selber Witze zu erzählen und lachst dich tot über Witze, die du dir selber erzählst. Also man wird auch ein bisschen crazy im Kopf, aber das ist eine gute Erfahrung, ein starkes Auf und Ab der Gefühle. Auch mit ein bisschen spirituellem Einfluss, egal ob man jetzt religiös ist oder nicht, aber du kommst dem Spirituellen dort eigentlich kaum aus. Insofern war sehr toll.
Ja, sehr spannend. Das höre ich halt tatsächlich auch zum ersten Mal von dir. Aber ist, glaube ich, sehr, 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 dass ich das als mächtiges Werkzeug benennen, um sich wirklich selbst wiederzufinden. Weil diese Reflexion, die man da hat, wenn man es halt dann auch wirklich so macht, dass man jetzt nicht die ganze Zeit am Handy hängt. Ja. aber ich glaube, da lernt man sich einfach nur mal auf einer ganz anderen Ebene auch selber kennen.
Absolut, absolut. Und einmal im Jahr gehe ich auch zum Fasten. Und da versuche ich dann auch, also nicht versuche ich, sondern dann sperre ich auch das Handy in Safe. Da gibt es so ein paar Anstalten wie am Bodensee. Buchinger Wilhelmi zum Beispiel, und dann kommt das Handy in Safe und dann wird eine Woche gefastet und kein Handy. Und ich glaube, mindestens so hilfreich wie das physische Fasten ist auch dieses Mobilfunk und psychische Fasten. Ja. Und da kommst du wirklich anders wieder raus.
Ja. Ein sehr guter Impuls auf alle Fälle, weil das, glaube ich, in unserer Zeit schon sehr verloren geht. Also, dass man sich da wirklich aktiv drum kümmert, dass man nicht ständig irgendwie nach Ablenkung sucht.
Ja, wo ich ein totales Opfer bin. Also ich bin...
Ich glaube, da können wir uns alle die Hand geben.
Ich habe jetzt Instagram, die App, gelöscht bei mir, weil ich total Opfer war. Ich bin dem verfallen gewesen. Und dann sagt man sich, ja, ich mache jetzt nur mal 5 bis 10 Minuten, schaue ich jetzt einfach, weil es jetzt zur Entspannung, und dann wusch, sind 1-2 Stunden weg und du fühlst dich hinterher, wie wenn jemand einen Mixer in den Kopf gesteckt hat. Und dir geht es schlechter als vorher. Also es ist, Ich halte es auch für sehr problematisch gesellschaftlich, ja. Weil eigentlich diese Unternehmen genau wissen, was sie tun, und sie genau wissen, dass sie da Abhängigkeiten erzeugen und Suchtverhalten erzeugen, und das finde ich problematisch.
Ja, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe da, jetzt müsst ihr die Nummer nachdenken, aber ich glaube, mit Paul-Johannes Baumgarten in einer der letzten Folgen auch drüber geredet, dass das in Neuseeland und Australien, glaube ich, wurde ja auch das Alter begrenzt der Jugendlichen, ab wann die Social Media überhaupt nutzen dürfen.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde das auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um ja diesem Verfall in diese Sucht auch irgendwie vorzubeugen. Das ist, also man beobachtet es schon sehr häufig auch bei uns, dass Leute, die schon gar nicht mehr anschauen kennen oder Christen kennen, die laufen die fast über den Haufen, auch junge Kinder teilweise schon, weil sie nur ins Handy schauen.
Ja. Oder auch gewaltverherrlichende Sachen da drin.
Ja.
Also, ja, zum Problem.
Jetzt haben wir vom Sport auf Social Media gekommen.
Ja.
Kabinian, wie? Du kamst ja vor über einem Jahr zu mir und hast gesagt, Markus, ich darf gerne einen Ironman machen. Wie kamst denn zu der Überlegung eigentlich?
Ja, das werde ich zurzeit immer wieder gefragt und ich kann gar keine vernünftige Antwort geben. Irgendwie, glaube ich, habe ich die Idee immer mal mit mir rumgeschleppt und habe sie aber eigentlich dann immer wieder abgetan, weil ich es für nicht machbar hielt. Und ich scheinbar habe ich mit dem Sigi Marquardt mal drüber geredet, unserem gemeinsamen Freund, dem Zahnarzt-Star aus Tegernsee. Und der hat mir dann deine Nummer gegeben und dann habe ich dich angerufen. Und ehrlich gesagt war unser Gespräch schon so super, dass für mich da die Entscheidung eigentlich fast schon im Telefonat gefallen ist. Weil mir war schon klar, alleine das zu machen, das wird schwierig.
Mhm.
Also im Nachhinein muss ich sagen, es wäre unmöglich gewesen.
Mhm.
Das kann man wirklich niemandem raten, ohne Begleitung das zu machen.
Ja.
Und dann war das so sympathisch und gut und schön mit dir, dass das dann eine tolle Reise wurde.
Ja, das auf alle Fälle. Also ich fand den Einstieg echt super, weil mir hat es von Anfang an gefallen, dass dir das Thema nachhaltige Gesundheit wichtig war. Also weil du ja schon auch mit, du kommst ja in vielen Dingen, die du machst, schon mit einer klaren Message auch daher. Und nachhaltige Gesundheit war ja schon mal ein großes Thema, wo wir uns schon mal die Hand geben konnten und wir gesagt haben, okay, egal, also das Ziel ist dieser Ironman, aber dass das halt wirklich auch so läuft, dass du nachhaltig so gesund aus der Geschichte rausgehst. Aber nimm mich mal mit, wie war das denn am Anfang für, also weil du hast gesagt, du warst dir bewusst, ohne Hilfe wäre es irgendwie unmöglich. Dann kamen wir da ins Gespräch. Wo war da der Punkt, wo du dich gefühlt hast, wo du gesagt hast, okay, ja, das jetzt glaube ich doch irgendwie, das back mal und das kann ich schaffen. Was war das tatsächlich das erste Gespräch gleich? Oder?
Ja, das schon. Vielleicht nur das erste Telefonat, wobei du hast da einen Satz gesagt, ich habe dir da so erzählt, dass ich mir das vorstellen könnte und meine Situation und dass du, ich weiß nicht, ob du an den Satz noch erinnerst, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wenn ich das her, das müssen wir unbedingt machen. und das hat mich, ehrlich gesagt, da glaube ich fast schon hat es bei mir gestackelt,
ja.
Weil ich das so sympathisch auch fand und ich dann so das Gefühl hatte, dass du das jetzt sozusagen nicht nur als einen Business-Auftrag siehst, sondern dass du vielleicht auch selber Spaß dran haben könntest. Und dann haben wir uns getroffen, ich glaube zum ersten Mal
hier. Ja, hier bei uns, ja.
Und dann haben wir geredet und dann hatte ich durch deine Aussagen ein gewisses Vertrauen entwickelt, dass das vielleicht doch realistisch möglich sein könnte. Und dann ist natürlich bei mir schon so, dass wenn ich mir dann mal was vornehme, dann bin ich auch hartnäckig und dann
hast du dich committed.
Dann will ich es auch schaffen.
Hast du geahnt, wo sich das hinbewegt? Also das heißt, hast du schon irgendwie geahnt, was das heißt für dich? Also weil, wir haben es ja gerade besprochen, ne? Dein Alltag ist ziemlich voll, du hast eine wundervolle Familie, also du hast ja mehrere Aufgabenbereiche. Hast du das für dich abschätzen können, dass das dann gerade zum Schluss raus so eine intensive Geschichte wird?
man hört ja dann immer, man hört natürlich dann viele Podcasts an und ich habe Bücher gelesen darüber und so weiter. Und dann sagt man, ja, also so Typen wie ich, wenn die nur ankommen wollen, 10 Stunden Training in der Woche, dann rechnen wir runter und dann sagt man, okay, die Woche hat 7 Tage, okay, ein Ruhetag. Dann ist es ja eigentlich gar nicht so viel am Tag, irgendwie 1-2 Stunden Training, das geht schon. Aber dem ist natürlich nicht so, weil es sind dann mehr als 10 Stunden, sind dann ich glaube, selbst in der mittleren Phase waren es dann eher so 15 Stunden. Mhm. Und dann am Schluss waren es eher so 20, 25 Stunden.
Die letzten 4 Wochen, ja.
Aber das ist es ja noch nicht, sondern du musst einmal zur Physiotherapie, dann musst du zur Massage und dann allein bis du mal auf dem Radl hockst. Du musst das Radl herrichten. Erstmal musst du das Radl kaufen. Du warst ja auch mit dabei. Dann bist du schon mal 2-mal einen halben Tag da, nur dass das Radl auf dich angepasst wird. Mhm. Und dann bis du die Flaschen zusammengemixt hast. Also bis du auf dem Radl hockst, vergeht das schon einmal eine halbe Stunde mindestens. Ja. Und insofern ist der Zeitaufwand, selbst wenn es jetzt offiziell 15 Stunden Training wäre, ist er in Wirklichkeit bei, sagen wir, 20 Stunden.
Ja.
Und insofern, das ist schon ein zeitlich sehr umfangreiches Unterfangen.
Das stimmt allerdings.
Hier kommt die Werbung.
Dein Stoffwechsel ist wie ein Motor. Läuft er sauber, hast du Energie, Fokus und Kraft. Läuft er nicht rund, spürst du Müdigkeit, Stress oder Leistungsabfall. In unserer Stoffwechselanalyse schauen wir uns genau an, wie dein Motor gerade läuft. Mit Gesundheitsfragebogen, Ernährungstagebuch und auf Wunsch mit einer Atemgasdiagnostik. So bekommst du Klarheit, wo du stehst und wie du deine Power wieder entfaltest. Jetzt Termin sichern unter m2h-stoffwechselzentrum.de.
Werbung Ende.
Corbinian, wie hast du das geschafft, Training, Familie und Unternehmertum in der Zeit über das ganze Jahr hinzubekommen? Also, dass das alles irgendwie seinen Platz hat.
Das war ganz viel günstige Fügung. Also bei Familie ist so, dass die Kinder jetzt alle aus dem Haus sind. Selbst der Jüngste studiert jetzt in Madrid seit diesem Jahr. Und vorher war er im Internat. Die anderen studieren eh schon auswärts oder arbeiten. Und drum war sozusagen diese elterliche Zeit, die man aufwenden muss und will, nicht mehr so gefragt. Und beruflich ist so, dass ich auch schon vor einiger Zeit mich aus dem operativen Tagesgeschäft rausgezogen habe und eine sehr starke Mannschaft habe, sehr starke Führungsmannschaft, sehr starken Geschäftsführer, der mir dann sehr viel den Rücken freigehalten hat und dadurch hatte ich die nötige Freiheit, um das zu tun. Und es war natürlich für mich auch so ein bisschen ein Testfahrt, funktioniert das Unternehmen auch ohne mich oder mit nur deutlich weniger Input von mir und das hat gut funktioniert. Es war sozusagen eine positive, doppelte Bestätigung für mich.
Mhm. Ja, super. Bist du in der Zeit mal an deine Grenzen gestoßen? Also jetzt körperlich, mental oder auch organisatorisch? Hast du mal Phasen gehabt, wo du gesagt hast, hast vielleicht die Entscheidung auch bereut?
Also körperlich ja, habe ich immer wieder gemerkt, aber da hatte ich einen sehr guten Trainer, nämlich dich, der da nie Druck ausgeübt hat, weil das, glaube ich, hätte bei mir nicht gut funktioniert. Sondern wenn ich dann auch mal irgendwie ein paar Tage weniger gemacht habe oder ich hatte sogar mal eine Phase, wo ich ein paar Tage lang gar nichts gemacht habe oder vielleicht sogar eine Woche, weiß nicht, aber zumindest ein paar Tage gar nichts gemacht habe. Und da hast du immer total verständnisvoll reagiert. Da hast du gesagt, ja, das ist gut und wenn dein Körper das jetzt braucht, dann mach das so, alles gut und so weiter. Und hast dann auch die Trainingspläne drauf abgestimmt. Das war wahnsinnig wichtig, dass da nicht noch zusätzlicher Druck kommt. So, und dann in seltenen Fällen war es, sagen wir, auch geschäftlich so, dass ich dann einfach da Prioritäten setzen musste. Aber ich bin auch 2-mal echt psychisch an meine Grenzen gekommen, im Sinne von dass ich die Sinnfrage mir gestellt habe Und ich vergleiche es auch immer so ein bisschen, das ist wie wenn du Weißwurst isst und du hast schon 4 Weißwurst gegessen und du hast noch 10 auf dem Teller und sagst, ja, irgendwie würde ich die wahrscheinlich schon reinkriegen, aber es ist furchtbar. Ich will nicht mehr, ich will keine Weißwurst mehr essen. Und so hat sich das zum Teil angefühlt, dass du sagst, ich will nicht mehr. Und dieses ich will nicht mehr kann manchmal so harte Auswüchse annehmen, das kennst du wahrscheinlich sehr viel besser wie ich, dass du fast wie paralysiert bist. Und wenn du halt dann in der Früh keinen Bock hast und du stehst dann in der Früh 6 auf und das hat ja immer mit einer halben Stunde Yoga begonnen, eigentlich jeder Tag, selbst der Ruhetag. Und dann regnet es draußen und es ist kalt und du musst in den See springen und 1,5 Stunden Freiwasser schwimmen im See. Das ist einfach furchtbar. Und dann hinterher sollst du noch mal 2-3 Stunden Radl fahren. Das ist einfach furchtbar. Und da hatte ich dann zweimal Tiefs. Ich habe aber einen Coach, eigentlich eher aus dem geschäftlichen Bereich, der aber zufälligerweise Sportcoach in erster Linie ist. Der macht viele Olympioniken, auch Bundesligaspieler und so. Und das hatte ich auch mit dir abgesprochen. Und der war ganz cool. Bei meiner zweiten Krise, das war so, ich würde sagen, so 2 Monate vor dem Wettkampf, hat er gesagt, ja, und Herr Kohle, und so ein kleiner Muskelfaserriss wäre doch jetzt super, oder? Oder so ein Ermüdungsbruch, da können Sie ja nichts dafür, dann, wenn Sie dann nicht starten können. Und so, und da hat er mich genau erwischt. Genau solche Gedanken hatte ich, dass ich gesagt habe, ich will jetzt eigentlich irgendeine körperliche Verletzung, wo ich dann nichts dafür kann. Dann kann ich halt das nicht machen und dann, aber ich bin nicht schuld dran und so weiter. Aber lustigerweise durch mir das vor Augen halten, hat der mich wieder auf Spur gebracht. So ganz genau erklären kann ich es jetzt auch nicht. Aber es hat geholfen und in Kombination mit deiner ruhigen und zurückhaltenden Hand habe ich dann eigentlich ganz gut gekriegt. Aber es war für mich echt eindrucksvoll, mal zu sehen, was dann halt auch Profis, wie du einer warst, durchlaufen müssen. Also wenn du dann so eine Krise kriegst und das ist dein Beruf und das ist dein, nicht nur bei mir jetzt irgendwie Hobby, was ich ein sportliches Hobby, was ich hier mache, sondern dein Leben und du rutschst in so eine Krise rein, dann ist es, dann wird es auch existenziell. Und darum verstehe ich heute total, dass Sportler Sportpsychologen brauchen, die da auch durchcoachen.
Ja, unbedingt. Das ist, glaube ich, eine große Parallele, die man dann auch vom Unternehmertum zum Sport ziehen kann. Aber ich sage immer, also ich kann mich da noch dran erinnern, mit dem Rad beim längeren Lauf begleitet und da haben wir früh über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, für mich ist das immer schon relativ simpel gewesen als Leistungssportler und auch wenn ich Leistungssportler begleite, finde ich es immer deutlich leichter, weil die einfach mehrere Zeit haben. Also du kannst dich einfach auf das Training fokussieren, dazwischen schnaffst und isst und machst halt ein paar Themen schon klar, dein eigenes Management und sowas. Und du hast einmal zahe Zeiten auf alle Fälle, aber was du halt nicht, in den meisten Fällen zumindest nicht hast, dass du parallel noch entweder selber Unternehmer bist oder dann nur arbeitest und quasi den Sport ja trotzdem, wenn du es dann einigermaßen gescheit und verletzungsfrei betreiben möchtest, dann musst du da gewisse Zeit einfach investieren und das ja alles zusätzlich zu dem Alltag, der ja sowieso besteht. Ja, du kannst ja, also du hast ja diese Alltagsthemen trotzdem und das hast du heute als Leistungssportler ja nicht, weil der Fokus ja immer auf der Bewegung ist oder immer.
Ja, vielleicht stellt sich bei Leistungssportlern die Sinnfrage weniger, weil der Sinn ist ja der Sport und es ist der Beruf und drum ich verfolge meine Hauptaufgabe meines Berufs. Bei mir ist dann schon, ich bin da manchmal bei irgendeiner Sportart gewesen, beim Trainieren und dann denke ich mir, bist du eigentlich wahnsinnig, du hast ein Unternehmen mit 500 Leuten und du nimmst jetzt dieses Sportmachen wichtiger, als dass du jetzt in Betrieb gehst und dort arbeitest, geht's eigentlich noch ganz gut.
Ja. Ja, es sind spannende Themen, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen darf, gell? Kabinen, was hat dich in der Phase am meisten überrascht? Also vielleicht über dich selbst Dinge erfahren oder körperlich, mental. Hast du irgendwas gehabt, was gesagt hast, wow, das war so ein
dann irgendwie so ein Learning daraus, was du gesagt hast, hey, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass ich das kann oder dass ich dazu fähig bin, oder hast du sowas mal gehabt?
Also es war schon cool zu beobachten, wie sich der Körper verändert hat auch. Und es war auch cool zu beobachten, dass etwas unmöglich Geglaubtes dann möglich wird und wie sich die Grenzen des Denkbaren verschieben. Das war beeindruckend. Und ich würde sagen, dass ich heute fitter bin, oder zumindest vor 4 Wochen war ich fitter als je in meinem Leben. Und was du mit Willen bewegen kannst, auch am eigenen Körper, aber auch am eigenen Geist und am Denkraum, in dem er ist, ist beachtlich.
Ja. Jetzt hast du dir ja den Ironman Barcelona rausgesucht. Hat es für die da einen Grund gegeben, dass du gesagt hast, Barcelona?
Ja, weil er gerade und flach ist.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich gesagt habe, ja, also ich habe den ja auch schon mal gemacht. 2019 war das. Und meistens sind die gar nicht so leicht, wie man sich es vorstellt, weil du halt immer in derselben Position bist. Gut, in dem Fall ist die Strecke jetzt nicht sehr windanfällig, das ist ganz gut. Aber also im leichten Ironman gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt hast du dir Barcelona ausgesucht. Anfang Oktober war er. Und du hast ihn, das kann man jetzt schon mal sagen, in 12 Stunden 48 dann auch tatsächlich gefinisht. Wie ist denn die Tag vorher gegangen?
Die Tage vorher, ich bin ja mit dem Auto hingefahren, alleine noch, und habe dann dort die Familie getroffen, die dann nachkamen. Und die Tage alleine waren irgendwie ganz cool. Ich habe mir da im Hotel eingenistelt und habe mir alles zurechtgerückt und war ganz froh, auch mal ein bisschen allein zu sein und für mich zu reflektieren. Am Tag vorher, wenn man sein Radl abgibt, da sind mir ganz schön die Frausen gegangen, weil das ist ein Fußballfeld, also sprichwörtlich ein Fußballfeld direkt am Meer, wo dann, ich glaube, es waren 2500 Teilnehmer, 2500 Fahrräder stehen. Übrigens, wenn man es mal hochrechnet, das sind Fahrräder im Wert von ca. 20 Millionen Euro, die dann auf einem Fußballfeld stehen, das ist auch schon mal irgendwie beeindruckend. Und da ist dann insgesamt eine gewisse Ernsthaftigkeit und Nervosität. Und da sind natürlich lauter so Superathleten. Und auch wenn man selber für seine eigenen Verhältnisse halbwegs fit ist, da ist zu den Top-Athleten ist dann auch nochmal ein Unterschied. Und ich habe dann echt Schiss gekriegt. Ich weiß gar nicht warum, aber bei diesem Moment, dieses sich anmelden, das Fahrrad abgeben, also vor allem, wie ich das Fahrrad abgeben habe und zum Hotel gegangen bin, da weiß ich nicht, da habe ich richtig, richtig Schiss gehabt.
Ja.
Und dann, gut, und dann am nächsten Tag, da bist du dann irgendwie auf Schienen und vorprogrammiert und du hast mich ja dann auch super begleitet. Das gibt einem sozusagen auch, auch wenn man da gar nicht, du konntest ja gar nicht so viel machen, außer da sein und mir sozusagen die Hand halten und das mir ein Sicherheitsgefühl geben, und das hat es auch getan. Und dann, sobald du da in deinem Neoprenanzug bist und am Start stehst, dann ist eigentlich nur noch eine Maschine, die losgeht, und die spult ihr Spiel ab und das ist es dann.
Wie ist denn währenddessen gegangen?
Ach, ich bin ja kein guter Schwimmer, aber ich war dann ganz happy, dass das Schwimmen einigermaßen gut funktioniert hat. Ich habe mir dann kurzerhand noch in eine Stufe ein bisschen besser getan von der Startzeit, als ich ursprünglich dachte, und es war auch richtig so, und war dann happy, wie ich eigentlich relativ unversehrt und für meine Verhältnisse ganz okay von der Zeit her aus dem Wasser war. Ich habe mich dann aufs Radlfahren gefreut und es war auch wirklich schön. So die zweite Runde, es sind ja zweimal Runden von Calella nach Barcelona und wieder zurück. Die zweite Runde war dann schon merklich schwerer und schmerzhafter, und irgendwann wird es einfach nur noch Schmerzmanagement. Und dann, weiß ich nur, auf dem Rückweg von Barcelona nach Calella bei der zweiten Runde, einmal gedacht, ja, also sehr viel mehr Schmerz geht eigentlich jetzt nicht. bin ich froh, dass ich jetzt dann zum Laufen komme, weil dann komme ich aus diesem Schmerz raus. Weit gefehlt, sobald ich das Radl abgegeben habe und dann beim Laufen war, waren das Schmerzen, also in dem Muskelansatz von Oberschenkel zu Gesäß, vor allem in der Gegend, das war eigentlich kaum zu beschreiben. Aber das macht einem nichts. Das klingt jetzt so schlimm und so, warum macht man sowas, sich selber so zu peinigen? Nein, das ist ja auch, hat ja auch was Schönes, da durchzugehen. Und ich bin dann ganz schlecht gelaufen, also viel zu lange Zeit. Ich glaube, 4:50 oder was ich gelaufen bin, also knapp fast schon 5 Stunden oder sowas. Gell? Aber ich bin dann auch am Schluss bewusst ganz langsam gelaufen zum Teil, habe zum Teil bei den Trinkstationen auch angehalten und habe im Gehen dann mein Getränk zu mir genommen oder was man dann, das Gel, was man aufnimmt, weil ich gemerkt habe, jetzt musst du aber auch ein bisschen aufpassen, ja, jetzt darfst du nicht übertreiben. Und bin aber durchgelaufen bis zum Schluss und sehr motivierend war natürlich, dass die ganze Familie da war und du mit deiner Familie und die haben dann eine Laola-Welle aufgebaut und jetzt, wenn man vorbei ist, dann haben die da rumgeschrien und mich motiviert und überhaupt die ganze Stimmung ist ja auch irre. Da ist ja ein tolles Publikum und dann musst du zweimal, bevor du sozusagen im Finish bist, musst du ja zweimal durch dieses Stadion da durchlaufen und dann ist da ein Spektakel und ein Geschrei und das richte ich dann jedes Mal wieder auf. Aber sagen wir mal, dieser Canossa-Gang des Laufes am Schluss, der ist schon besonders, aber zum Glück vergisst man diese Schmerzen dann auch wieder.
Ja, zum Glück in Anführungsstrichen, weil meistens verleitet das ja dann dazu, dass man sich vielleicht nochmal für sowas entscheidet. Du hast einmal gesagt, der Lauf war das härteste, oder die waren die größten Schmerzen, die du jemals in deinem Leben gehabt hast. Aber jetzt mal wirklich, um einfach mal, hat dir das im Nachgang irgendwie was gebracht, dass du im Lauf quasi, dass du mal über diesen Schmerz gegangen bist, den du so vielleicht noch nicht gehabt hast? Also ist jetzt komisch, oder hast du daraus was gezogen, wo du sagst, wow, das kannst du vielleicht sogar in dein normales Leben mitnehmen?
Ja, das kennen wir ja alle, dass sozusagen durch schmerzhafte Erfahrungen zu gehen, einen selber wachsen lässt. Da ist es eine Situation, wo es besonders augenscheinlich ist und besonders spürbar. Aber es hat mir sozusagen auch wieder gezeigt, was alles möglich ist. Mhm. Und man hat ja als Mensch immer die Tendenz, zu früh aufzugeben und zu schnell aufzugeben und zu sagen, ah, das jetzt tut jetzt weh. Ja, und wenn es weh tut, dann sagt mir ja der Körper, dass ich jetzt eigentlich aufhören sollte, gell? Und so. Und es ist aber was Tolles, an sich dran zu bleiben und auch mal hartmäßig zu sein und auch mal den Schmerz durchzugehen, weil du einfach hinterher einen Erfolg feiern darfst. Mhm. Und den kannst du halt nicht feiern durch irgendwie Schmerzvermeidung, sondern indem du reingehst und das machst. Und das wird in so extremen Situationen natürlich besonders augenscheinlich.
Was ist da denn durch den Kopf gegangen, als du die Ziellinie erreicht hast, beziehungsweise den Zielkorridor, als du gewusst hast, so jetzt, also sie 5 Sekunden, 10 Sekunden, dann ist das Ganze vorbei. Hast du da irgendwelche besonderen Gedanken gehabt oder warst du einfach nur glücklich,
dass es vorbei ist? Du bist dann natürlich berauscht, ja? Du kennst ja selber, du rennst durch diese Manege, durch alles schreit, Lichter, laute Musik, die Familie, die da im Zieleinlauf mich wahnsinnig empfangen hat. Dann kommst du über die Ziellinie und dann habe ich schon ein großes Gefühl der Erleichterung gespürt, also bis hin zu einer körperlichen Erleichterung. Es war dann so ein bisschen, der nach mir kam, ist dann kollabiert und der lag da, das war so einer, so ungefähr meinem Alter, vielleicht, ja, ungefähr meinem Alter. Da habe ich mir gedacht, oho, zum Glück ist mir das jetzt nicht passiert. Und dann war ich einfach glücklich und dann wurdest nett empfangen und dann kriegst du deine Medaille, ja. Und dann kriegst du dann Iron Man Hemd und so weiter und dann bist du beflügelt und dann wollte ich da eigentlich nur noch mal Familie sehen und wollte dann dich sehen und dann bin ich da raus und dann konnte ich die in den Arm nehmen und dann wir haben uns in den Arm genommen und das war toll.
Schön. Corbina, ich hab's dir zwar schon mal gesagt, aber ich möchte dir auf diesem Weg auch nochmal wirklich danken, weil also die Erfahrung über das ganze Jahr hinweg war tatsächlich wundervoll, also auch zu beobachten, wie man sich so verändert und wie dann auch so dieses Zusammenspiel sich entwickelt. Aber vor allem tatsächlich diese letzten paar Tage in Barcelona waren für mich echt auch nochmal spannend in dem Sinn, dass ich diesen ganzen Zirkus mal mit mehr Abstand beobachten konnte. Und das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, du hast es gesagt, ne, wir sind da in so einer Strandbar gesessen, wir haben immer, wenn wir gewusst haben, na, da kommst du jetzt dann bald, dann, oder haben wir uns dann da generell rausverzogen, da haben wir jeden irgendwo angefeiert, haben da die Laola quasi gemacht. Und ich habe dieses ganze Spektakel von einer anderen Seite kennengelernt und habe mal abseits von leistungsgetriebenem Sport die Faszination dahinter entdecken dürfen. Und das ist echt was, da bin ich da sehr, sehr dankbar, weil das hat bei mir auch nochmal viel ausgelöst.
Hat es dich über deine eigene sportliche Karriere nochmal anders nachdenken lassen?
Ja, also in dem Sinne, dass mir ja bewusst war, dass ich viel zu viel mit Willen gemacht habe, oft einmal mit Perfektion Dinge machen wollte. Ich war unglaublich gut immer im Training und im Rennen meistens zu verkrampft. Und das jetzt auch mitzuerleben, was es eigentlich auch für schöne Dinge um diesen ganzen Sport drum gibt, das war wirklich eine tolle Geschichte. Und das ist natürlich, es ist auch in dem Sinn ein großes Geschenk, weil das auch nochmal natürlich auch jetzt in meiner Rolle als Coach mir natürlich sehr, sehr hilft, mit Athleten, ja, wie in Zukunft mit Athleten arbeiten werde. Also das war mir schon vorher in gewisser Art und Weise bewusst, aber das war nochmal so ein richtiger Augenöffner, ja.
Also für mich war es auch wahnsinnig wichtig, dass die Familie dabei war, dass meine Frau dabei war, dass die vier Kinder dabei waren. Und jeder Einzelne und jede Einzelne hat mich da angespornt und mit jedem Einzelnen der Kinder hatte ich besondere Momente. Jeder ist mal mit mir ein paar Meter mitgelaufen und hat irgendwie versucht, mich zu unterstützen, sei es durch Wasser oder durch sonst irgendwas. Und das war wirklich toll. Und es hat dem Ganzen sozusagen für mich persönlich eine andere Dimension gegeben. Aber ich glaube, es hatte auch einen Einfluss auf die Familiendynamik. Das hat, auch wenn es jetzt dann nur eine Person betroffen hat, die das durchgeführt hat, aber es, glaube ich, hat die ganze Familie sogar noch mehr näher zusammengebracht.
Ja. Und ich möchte sogar so weit gehen, du hast an dem Tag auf alle Fälle nicht nur deine Family, sondern auch bei uns nochmal größere Motivation herausgerufen, irgendwie oder hervorgerufen, weil auch die Marie gesagt hat, das war so schön, ich möchte vielleicht jetzt doch einmal nochmal irgendwie einen Marathon laufen oder sowas.
Da laufe ich mir mit der Marie an.
Ja, gerne, ich begleite euch gerne. Willkommen
nach Paris.
Ja, also es war schon eine sehr motivierende Zeit. Also da sind auch wir euch vor allem, also wirklich, es war unglaublich schön auch das zu beobachten, die Familiendynamik und so weiter. Es war wirklich eine tolle Zeit da in Barcelona.
Vielleicht hat jetzt damit gar nicht so was zu tun, nur begrenzt. Bei mir, mein Zimmernachbar war ein 72-jähriger Brasilianer, der mit 60 Jahren seinen ersten Langdistanz-Ironman gemacht hat. In der Zwischenzeit 22 Ironmans, also er musste im Jahr circa 2 gemacht haben und in der Woche allerdings 30 Stunden trainiert.
Wow.
Und der war von der Zeit nicht viel langsamer wie ich. Der hat auch 13 Stunden irgendwas, glaube ich, gehabt. Und der hat eine VO2 Max von, ich glaube, 72.
Wow.
Also, ich mein, das ist 72-Jähriger. Und das hast du, glaube ich, gehabt in der, du hast wahrscheinlich 75 gehabt in der
Ja, ich war knapp bei 80, 79 oder sowas, aber mittlerweile darf er die da auch nicht mehr sein.
Und ich hatte jetzt zu Spitzentrainingszeiten ein bisschen über 50, glaube ich. Und damit, laut offizieller Tabelle, bin ich mit ein bisschen über 50 in meinem Alter absolute Spitzenklasse. Aber der überholt mich im Standgas.
Ja. Ja, das war sehr, sehr spannend, weil Zuse hat man den, also wir haben ihn quasi beim Frühstücken kurz getroffen und dann hat es gesagt, Markus, das ist übrigens der Zimmernachbar. Das siehst du aber auch relativ selten. Wenn du die Hintergründe weißt, dann kannst du den Menschen ja nochmal ganz anders beobachten. Ich hätte ihm jetzt das Alter nicht angesehen. Und vor allem, man sieht es ja dann, wie ein Mensch sich seine Muskulatur ansteuern kann. Ne? Sehr, sehr aufrecht, sehr ausgeprägte Muskulatur gehabt, trotzdem sehr gesund gewirkt, trotzdem noch. Also das ist schon schön, wenn man sowas dann auch sieht. Das ist eine Ausnahme.
Und der hat seine Frau und seinen besten Späßel und die drei reisen um die Welt und machen
Schön. Ja, dann hast du auch ein lebenfüllendes Hobby auf alle Fälle. Kabinian, was mir am meisten freit gemacht hat, war, dass du mir ein paar Tage danach die Nachricht geschickt hast, ihr seid gerade auf dem Berg und du hast keine Schmerzen und dir geht es eigentlich besser wie ein paar Tage vor dem Rennen. Ja, tatsächlich. Weil das war ja das, was ich dir ganz oft in den Phasen gesagt habe, wo wir relativ früh trainiert haben, wo wir auch oft 7-mal die Woche trainiert haben, weil wir haben jetzt nicht so den Ruhetag gehabt, ne? Wir haben Anpassungstage gehabt, also Belastungs- und Anpassungstage und haben jetzt sehr, sehr, sehr konstant trainiert. Und mein größtes Ziel war ja, und das habe ich dir immer gesagt, mir ist wichtig, dass du danach rausgehst. Klar, dass du einen Muskelkater haben darfst und dass du müde bist, aber dass du danach gesund bist, keine muskulären Probleme hast, keine Entzündungen im Körper etc. Also nichts, was die längerfristig behindert. Und das hat mich so gefreut.
Ja, und da muss ich dir auch echt ein Kompliment machen. Ich habe ja 2019 diesen New York Marathon gemacht. Irre Erfahrung. Also wenn jemand Marathon machen will, das ist wahrscheinlich der Beste, den man machen kann. Aber ich habe dann wochenlang, also viele Wochen lang, extreme Schmerzen, Hüfte, Knie, Gelenke, also unten Knöchel, Sehnen, Muskeln. Also es war wirklich nicht lustig. Und da war ich, nach 3 Tagen war ich durch. Ich weiß noch, am ersten Tag, das hat gescheit weh getan, da sind wir noch zu frühstücken gegangen zusammen.
Mhm. Ja.
Und waren in Barcelona dann zusammen. Und dann am nächsten Tag, als ihr alle weg wart, sind die Susi und ich schon zu Fuß durch Barcelona durchgelaufen. Das habe ich gespürt, das hat auch noch ein bisschen wehgetan, aber es ging schon. Ich konnte schon mehrere Kilometer gehen. Und am dritten Tag war ich, ehrlich gesagt, war alles wieder super. Mhm. Und ein paar Tage später war ich dann auf dem Berg und war alles weg. Also das war schon beeindruckend.
Super.
Also vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ja. Mich freut es ja dann immer, wenn das dann auch so zurückgespiegelt wird, dass das, was wir da eigentlich als Ziel gehabt haben, und eben das war ja von Anfang an das Thema, das Ganze machen, aber gesund, also so gesund, wie es halt möglich ist, dass du da nachhaltig einfach gut aus der Geschichte rausgehst, dann freut mich das immer am allermeisten.
Wir haben jetzt ein paar Mal über Marathon geredet. Und ich habe selber im Umfeld jetzt meine gesamte Familie, zumindest alle Kinder, die jetzt einen Marathon gehen wollen. Und der Prophet im eigenen Land ist ja nichts wert. Was rätst du Leuten, die vorhaben, einen Marathon zu laufen? Wie sollen die sich vorbereiten?
Ja, auf alle Fälle schon mal lang genug vorher vorbereiten. Also sich wirklich, also bei dir war es jetzt ein Jahr. Das Jahr haben wir auch gebraucht für einen Ironman jetzt auf alle Fälle. Aber du hast ja gute Grundkonstitution gehabt. Also du hast dich ja schon bewegt. Du bist jetzt überhaupt nicht übergewichtig gewesen. Also du hast schon gute Kondition auch im Endeffekt gehabt. Deswegen, was eigentlich das Wichtigste ist, dass man eine längere Zeit kontinuierlicher Vorbereitung hat, dass man den Muskelapparat, den Sehnenapparat vorbereiten kann. Und dass man einen gewissen Plan hat, nicht nur, was man sportlich macht, dass man eben nicht in ein Übertraining kommt, sondern vor allem auch, wie man das Ganze verpflegt, dass man sich eben nicht auf dem Weg zum Rennen schon eigentlich abstellt und kaputt macht. Das sind für mich die wichtigsten Punkte. Also am meisten Sinn macht es eigentlich wirklich, sich jemanden zu suchen, der einen auf diesem Weg so ein bisschen begleitet. Wenn es einfach auch schon mal mit groben Plänen ist, wo man sagt, da sieht man gewisse Periodisierung, die schon mal wichtig ist, ja, dass der Körper auch die Chance hat, sich anzupassen. Und wenn ich dann nur verstehe, was ich ernährungstechnisch und regenerationstechnisch dazu mache, dann muss ich gar nicht so viel trainieren und komme aber auf ein viel besseres Level. Und wenn ich das einmal so grob verstanden habe, dann ist super. Also ich sage mal so grob irgendwo ein halbes Jahr bis ein Jahr auf alle Fälle gute Vorbereitung, dann kann man es auch nachhaltig gut machen.
Ich meine, das Fieseste, was du mit mir gemacht hast, waren diese Intervalltrainings. Und dieser, wie heißt der italienische Name von diesem?
Monaghetti-Set.
Das ist eine Gemeinheit.
Also es ist tatsächlich, und das ist ja egal, ob es jetzt Richtung Longevity geht oder wirklich Fitnessaufbau, das waren die Einheiten, wo ich deine VO2 anpassen wollte. Also wo wir wirklich, also das ist nur die Vorbereitungszeit, die ist noch relativ weit weg vom Wettkampf, aber da sind wir zum Großteil in ganz ruhigen Bereichen unterwegs, man nennt das auch Over- and Under-Training, und zum anderen setzt man aber dann wirklich spezifische Reize, ob das jetzt halt VO2-Einheiten sind oder Einheiten im Entwicklungsbereich, also die sind dann wirklich knackig und die deren dann auch kurz einmal weh, aber man schafft halt da wirklich diese Anpassung auch nach oben, um die VO2 anzuheben. Mhm. Und das macht einen halt einfach grundsätzlich viel fitter und man schafft eine bessere Basis. Aber das ist halt auch das Gemeine. Ne? Ich darf nicht nur da trainieren, weil wenn ich die Basis weglasse, dann kann sie, ohne Basis ist keine gescheite Entwicklung stattfinden. Ja, und was wichtig ist, um vielleicht vorher noch zu deiner Frage von vorher noch mal zu kommen, mir war es immer wichtig, dass man zumindest am Anfang schon mal eine Leistungsdiagnostik hat. Also, dass man ungefähr mal weiß, in welchen Bereichen trainieren wir. Dann kann man das auch ganz gut während der Zeit anpassen. Also, man sieht dann schon, wo findet eine Anpassung statt, Impuls in den Wattbereichen, jetzt beim Radfahren zum Beispiel. Und das immer mal wieder checken, dass man da wirklich nicht zu intensiv trainiert, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, ich meine, das gerade beim Triathlon, also bei, vor allem wenn du so einen Ironman machen willst, dann ist es eigentlich essentiell, dass du mal Leistungsdiagnostik machst. Auch vor allem, wenn du dann, ich bin 57, so in meinem Alter, ich bin dann auch, habe mich zweimal medizinisch durchchecken lassen und einmal nochmal 2 Wochen vor dem Start war ich in der kardiologischen Klinik und habe mich da zutiefst aufs Herz nochmal durchchecken lassen und das rate ich sehr, weil ich habe auch ein paar Fälle gesehen auf dem Weg, wo die Leute da liegen und das zum Teil dann auch wirklich unschön ausschaut.
Ja, ja, das finde ich bei aller Motivation, sowas zu machen, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man seine Gesundheit, finde ich, in den Vordergrund stellt und da kehrt das einfach dazu. Ja. Kabinen, was mich noch interessiert, so ein gewisser Blick nach vorn. Hast du jetzt eigentlich schon einen neuen Ironman geplant oder nicht? Oder?
Also Spaß machen wird es mir schon, aber ich werde wahrscheinlich keine Langdistanz mehr machen, weil es zu zeitaufwendig ist.
Ja, da hast du absolut recht.
Auch jetzt, wo ich schon mal diese Trainingsbasis habe, musst du trotzdem, sag du es mir, aber 10, 15 Stunden mindestens in der Woche trainieren, weiter trainieren.
Ja, Zähne macht schon Sinn, ja.
Und die auf Dauer geht das nicht.
Ja, und ich finde es immer so schade, weil gerade jetzt jemand wie du, der ja sehr viele Sportarten gerne macht oder sich gern bewegt, in welcher Richtung auch immer, du nimmst dir ja dadurch wirklich auch die Flexibilität raus.
Und ich sag mal, Halbdistanz, das ist was anderes. Das kriegt man ja gut hin. Da irgendwie 1,6 Kilometer dann,
1,9
Kilometer
90, 21,
genau. 90 Kilometer radeln und 21 Kilometer laufen, das kriegt man gut hin. Und da ist auch, sag mal, die Spuren, die es beim Körper hinterlässt, glaube ich, überschaubar. Aber so eine Langdistanz, das ist schon eine echte Belastung vom Körper.
Auf alle Fälle. Kabinian, ich habe es heute bei eurem Instagram-Kanal gesehen, Bachmeier Weissach, ihr habt eine Wunschbaumaktion heuer wieder. Ich finde das so toll und wenn du Lust hast, magst du ein paar Worte drüber verlieren.
Ja, sehr gern. Wir machen es jetzt zum dritten Mal. Das war eine Erfindung von der Luisa Kirsch, unserer Marketingleiterin. Wir haben einen Weihnachtsbaum bei uns im Tegernsee Fantastisch. Das ist unser Indoor-Freizeitpark neben dem Spa und Resort Bachmann-Weissach, wo wir mit zwei Kinderheimen für 200 Kinder Geschenkwünsche aufhängen. Also dann wurden diese 200 Kinder gefragt, was magst du haben? Und dann haben die kleine Kärtchen und die hängen jetzt an einem Weihnachtsbaum bei uns dort im Foyer vom Dickens Fantastisch. Und das sind Wünsche, die einfach, allein die Wünsche treiben einem schon sozusagen das Feuchte in die Augen. Also einer wünscht sich also einen Radlhelm, aber bitte lila. Andere wünscht sich einen Bademantel mit Herzen drauf. Ein dritter eine Nachttischlampe. Also das sind keine irgendwie, ich will eine riesen Carrera-Bahn, sondern das sind wirklich dann ein Schlafanzug mit Indianer drauf. Mhm. Also wirklich herzige Wünsche einfach von Kindern, die sozusagen nicht dieselbe Art von Zuhause haben, wie man sonst so kennt. Und unterstützt wird es dieses Jahr wieder von der Jessica Bredow-Werndl, die ist die Doppel-Olympiasiegerin im Dressurreiten, jetzt in Paris und vorher in Tokio auch Olympiasiegerin und durch uns. Und dann kann man kommen an den Baum und sich einen so einen Wunsch nehmen, den dann erfüllen, also dieses Geschenk kaufen und uns dann bringen. Ich weiß nicht genau, ich glaube es bis zum 7. Dezember.
Bis zum 7.12., ja.
Muss man das Geschenk, würden wir bitten, das Geschenk dann zu bringen. Und am 13. ist dann die Übergabe. Und ein ganz besonderer Moment ist dann, wenn diese 200 Kinder kommen und die dürfen dann den ganzen Tag da in dem Tegernsee Fantastisch sein und dann gibt's Pizza und was zu trinken und zu essen und dann kommt die Geschenkverteilung und ist natürlich dann echt toll zu sehen, wie die Kinder sich freuen. Aber ganz besonders toll finde ich auch, die Erzieherinnen, Erzieher zu sehen, die sich 350 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag um diese Kinder kümmern. Und das sind Engel, diese Menschen. Und da merkst du, die machen das nicht, weil es ein Job ist, wo sie Geld kriegen dafür, sondern das ist wirklich tiefste Überzeugung. Und die machen das mit einer derartigen Hingabe und Liebe und Zuwendung und Ernsthaftigkeit. Also die verdienen da also den größten Applaus. Das ist das, was wir immer da machen, da einmal im Jahr mit dieser Wunschbaumaktion, ist nett, aber das ist nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was diese Menschen da Tolles verbringen.
Und trotzdem ist es halt aber auch eine Bühne, um das Ganze auch mal wirklich in den Vordergrund zu stellen, also um auch die Menschen mal in den Vordergrund zu stellen und das mal zu zeigen, was die für eine tolle Arbeit machen, weil im normalen Alltag fällt das einfach durch.
Absolut. Und das ist ganz wichtig, also die Wertschätzung für solche sozialen Berufe und auch sozusagen in der Gesellschaft immer wieder sich vor Augen führen, wie gut es uns geht und wie manche Menschen, in dem Fall Kinder, mit nicht so guten Startsituationen ins Leben gehen und die dann zu unterstützen. Das ist sozusagen auch Teil unserer Verpflichtung ist, wenn es uns gut geht, auch solchen Menschen zu helfen. Und ich bin dann immer besonders interessiert an jungen Menschen und an Kindern, weil ich den Eindruck habe, dass man da sozusagen noch am besten die Zukunft auch mitgestalten kann. Und wenn du halt dann auch siehst, was da für Kinder sind, das sind zum Teil natürlich hochdramatisiert, weil sonst wären sie, die haben zum Teil schlimme Dinge erlebt, sonst wären sie nicht so wo. Aber zum Teil auch einfach sowas von rührenden, witzigen, quirligen, coolen Mädels und Jungs, wo du merkst, die sind auf einem guten Weg, das wird was.
Cool. Na, richtig schön. Also wie gesagt, es gibt ja keine Zufälle, aber ich habe das heute wirklich, ich glaube, 2 Stunden, bevor wir uns heute getroffen haben, habe ich es auf Instagram gesehen. Und dann habe ich meinen Kugelschreiber rausgerissen und habe mir auf meine Notizen nochmal kurz aufgeschrieben und gesagt, da müssen wir kurz drüber reden, weil das ist eine super tolle Möglichkeit, einmal was zurückzugeben. Ja. Ja, sehr, sehr gern. Ich hätte noch 3 Fragen
sehr zum gern. Schluss.
Ja, damit. Corvinian, Was würdest du gern mehr im Leben haben?
Puh, das sind so große Fragen, gell? Meinst du jetzt für mich ganz persönlich oder allgemein?
Du darfst es interpretieren, wie du möchtest.
Ach, ich habe eigentlich eine ganz gute Phase in meinem Leben im Moment. Sowohl privat als auch geschäftlich. Ich fühle mich auch nicht mehr eingeengt, auch beruflich nicht so eingeengt. Ich habe gewisse Freiheiten. Insofern sehr untypisch für mich, fällt mir gar nicht so viel ein, was ich sehr viel mehr haben möchte in meinem Leben. Eigentlich geht es mir recht gut.
Das ist doch eigentlich die schönste Antwort, die man geben kann.
Und mich erschreckt es fast. So was habe ich noch nie gesagt.
Total untypisch. Ja, jetzt ist der Iron Man durch, oder? Jetzt hast du alles erledigt. Warten wir mal noch 2 Monate. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Positiv. Ich würde gerne positiv in Erinnerung bleiben. Und ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dass ich die Welt ein kleines Stück weit in meinem Rahmen meiner überschaubaren Möglichkeiten, ich vielleicht mitgeholfen habe, sie etwas besser zu machen, etwas schöner zu machen. Das heißt nicht, dass man immer nur mit Sanftmut rumrennt und jeden streichelt und so, sondern manchmal muss man dann auch konsequent sein und manchmal sich auch vielleicht sogar auch von Menschen trennen, aber auch sozusagen von Themen trennen. Ich würde gerne meinen Beitrag zu einer Verbesserung geleistet haben.
Soweit ich das beurteilen kann, bist du da auf einem sehr guten Weg und machst das ja, glaube ich, oder versuchst das auf alle Fälle täglich, weil auch, ich meine, wir kennen uns jetzt ja seit ein bisschen über einem Jahr und auch ich durfte da so einige Situationen einmal miterleben und da sieht man schon, dass diese Menschlichkeit, die du vorher auch gesprochen hast, ne, eine Art in dieser, die von einer, bei einer Gastfreundlichkeit beginnt, aber auch bei einem gewissen, also ich sage mal so eine, du bist ja ein Mensch, der sich wirklich für den Menschen interessiert und allein das gibt ja sehr, sehr vielen Menschen schon Mut.
Ja, aber also das wird nicht jeder immer nur Hurra schreien, wenn er Corbinian Kohle hört. Und schon gar, wenn du so ein bisschen exponiert bist, zumindest regional exponiert, da gibt es auch viele Leute, die mich echt nicht so toll finden. Häufig sind es die mich nicht persönlich kennen.
Wahrscheinlich.
Aber das ist auch ein bekanntes Phänomen. Drum, alle, die mich sozusagen mit Argwohn sehen, kommt's
und vorbei und trinkt seinen Kaffee mit dem Kabinett. Das ist ein spannendes Thema, gell, generell. Also ihr erlebt es sehr, sehr häufig in Deutschland tatsächlich. Also ich war vorhin in Spanien, ab und zu mal in die USA, da haben wir's, ist uns das deutlich weniger aufgefallen. Aber ich durfte in meinem Leben lernen, dass ich Menschen ohne Vorurteil begegne. Und es ist ja, also gerade am See haben wir ja hier relativ viele Menschen, ne? Da wird da über den geredet und da über den und da über den und dann heißt das und dann heißt das, genau. Und dann denke ich mir immer, ja, jetzt redet's einmal, ich kenne den nicht, was so ist. Und das ist aber das Spannende, man hört ja über so viele Leute was, gell, und dann triffst du den Menschen auf einmal und denkst dir, sagen wir mal, was haben sie denn alle? Das finde ich ganz, ganz spannend. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Message, gell, die wir auch versuchen, in unseren Coachings mitzugeben, um auch besser mit Stress umzugehen, resilienter zu werden, dass man Dinge, Situationen und auch Menschen nicht sofort wertet, sondern sich selbst mal Gedanken macht, sich selbst ein Bild macht. Und nicht auf alles, was gibt, ne, was da so an, an Vorurteilen unterwegs ist.
Ja, zurzeit ist wirklich eine seltsame Welle von Gerüchten und Dingen, die da erzählt werden, sowohl was Private als auch geschäftliche angeht, wo du wirklich sagst, das geht's noch ganz gut. Mhm. Aber das hatte ich schon ein paar Mal, das vergeht auch wieder. Grundsätzlich haben wir natürlich in Deutschland schon ein Thema, was weitläufig sozusagen als Neid-Thema bezeichnet wird, wo wir ein Problem haben, wo wir uns sozusagen gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich echt Schaden zuführen durch Neid. Und ich frage mich immer wieder, woher kommt das? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Varianten. Also das kann dann bis zur Missgunst sein, dass du einfach nur Hauptsache, wo du sozusagen einfach nicht magst, dass jemand anderer einen Erfolg oder sonst irgendwelche Vorteile hat. Ich habe mittlerweile so eine Theorie, weißt du, vielleicht ihr Philosophie studiert und die deutsche Verfassung, aber auch die deutsche Gesellschaft ist sehr basierend auf Theorien von Immanuel Kant. Mhm. Und das nennt man die Pflichtethik von Kant, und da geht es sehr viel auch in der Gerechtigkeitstheorie geht es in Deutschland sehr viel um Gleichheit. Also wenn gerade in der Verteilungsgerechtigkeit, wenn gleich verteilt wird, dann wird es allgemein als gerecht empfunden. Es gibt auch Leute wie ich, die empfinden eine Gleichheit gar nicht unbedingt als gerecht, weil wir alle unterschiedlich sind als Menschen und manche brauchen mehr als andere. Nehmen wir das Beispiel von den 200 Kindern, die jetzt zu uns kommen. Die brauchen jetzt mehr von der Gemeinschaft, von der Allgemeinheit als andere. Und da alle immer gleich zu behandeln, halte ich für ungerecht. Und diese unterschiedliche Wahrnehmung von Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeitstheorie versus der Bedarfsgerechtigkeitstheorie oder der Leistungsgerechtigkeitstheorie, man nennt das dann Meritokratie. Ich glaube, diese Diskrepanzen führen vielleicht manchmal bei uns auch zu dieser Neidkultur, die uns aber, vor allem uns Deutschen, es gibt es zum Beispiel in Amerika, die uns einfach schaden. In Deutschland, gut, das berühmte Beispiel, der Nachbar hat einen Ferrari, also ich möchte jetzt keinen Ferrari, aber der Nachbar hat einen Ferrari, dann ist in Deutschland, schüttelt man Kopf und spricht dann schlecht über den Nachbarn und wahrscheinlich hat er sich natürlich irgendwelche illegalen Geschäfte oder er hat geerbt, gell, weil sonst geht das ja nicht. Und in Amerika kommt der Nachbar mit zwei Bier und gratuliert dem zu seinem tollen Auto und lässt sich das zeigen und die haben beide Spaß dran, dass der Nachbar so erfolgreich war. Da würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir in Deutschland mehr von dieser Anerkennung und Freude an der Leistung.
Freude. Auch andere. Ja. Und das hat ja was mit Respekt zu tun. Also es, und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig auch, um ein glückliches Leben zu leben. Das ist ja eine gewisse Freude für sein Leben zu empfinden, aber auch für andere Menschen. Freude zu ihren Dankbarkeit.
Also es gibt dann in Bayern so einen Spruch, also ein Neid wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht, weil es einfach am Ende frisst sich selber auf.
Ja. Ja, da kann man zusätzliche Folge draus machen. Ja. Kavini, eine Frage hätte ich noch. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ha, das ist auch wieder sehr philosophisch.
Ja, da habe ich ja einen Profi vor mir sitzen.
Ja, da bin ich Aristoteles-Fan. Der spricht von Eudaimonia. Das ist ein glückseliges Leben. Das hat aber nichts damit zu tun mit der Glückseligkeit, die wir jetzt gemeinhin meinen, nämlich dieses Glücksgefühl oder dieses Hochgefühl, sondern dass du die Fähigkeiten, die du hast, maximal nutzt und daraus ein geglücktes Leben führst. Also dir ist es geglückt, deine Fähigkeiten so einzusetzen, dass du sie perfekt nutzen konntest in deinem Leben. Und danach strebe ich. Und vielleicht auch noch, dass wenn ich nur mithelfen könnte, dass andere Leute sozusagen ein geglücktes Leben finden. Und wenn du sozusagen ein paar Mitarbeiter hast, dann hast du einen gewissen Einfluss drauf, aber ich betone ausdrücklich nur einen gewissen Einfluss, dann ist es schon was Sinnstiftendes.
Ja. Vielen Dank für die tollen Antworten.
Danke dir.
Corbinian, ich danke dir wirklich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir unsere gemeinsame Reise nochmal so ein bisschen festhalten konnten, die für mich wirklich eine sehr bereichernde Zeit waren. Also es hat mir unglaublich Freude gemacht. Also vielen, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen auch nochmal und vor allem, dass du es heute auch hier teilen möchtest, das sind wir dir sehr, sehr dankbar.
Da danke ich dir und euch, deine lieben Frau. Dieses Kompliment kann ich nur zurückgeben. Ohne dich hätte ich es erstens nicht geschafft und zweitens, so angenehm wie mit dir hätte ich es mir mit niemand anderen vorstellen können. Und auch gleichzeitig aber trotzdem so professionell. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet, weil du mir einen Lebenstraum ermöglicht hast. Du hast mich dorthin begleitet, dorthin gecoacht. Und ich hätte mir den niemand besseren vorstellen können.
Was für ein Schlusswort. Corbinian, vielen, vielen, vielen Dank.
Danke, Markus.
Danke.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.